Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Holzhey, und heute hören wir Teil 2 des Interviews mit Christoph Wienen, Fachanwalt für Insolvenzrecht. Und in dieser Folge geht es vor allem um Veränderung von Geschäftsmodellen. Was solltest du unbedingt vermeiden als Unternehmer, um eine Insolvenz abzuwenden? Ich freue mich, dass du dabei bist, also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
Was kann ich tun, um eine Insolvenz abzuwenden? Das heißt, frühzeitig erkenne ich am Liquiditations- oder an einer Liquiditätsplanung,
Vorschau, genau.
An der Vorschau, okay, wie lange reicht mein Geld? Einfach Einnahmen, Ausgaben.
Genau, ich muss quasi täglich, ne, eigentlich anhand der Informationen, die ich habe, diese Vorschau immer anpassen. Ja, also ich kann also nicht einmal die Vorschau machen für 3 Monate und in 3 Monaten gucken, lag ich richtig oder nicht, sondern ich muss quasi täglich daran drehen, weil ich ja vielleicht mit einzelnen Lieferanten, Kunden spreche, dass sie schneller zahlen oder dass ich meine Rechnungen vielleicht gestundet bekomme oder einen Teilerlass bekomme oder ich habe Corona-Hilfen beantragt und rechne dann in 6 Wochen, dass die dann auch fließt, dann kann ich die auch einstellen. Aber wenn ich dann natürlich feststelle, die fließt erst in 3 Monaten, dann muss ich diesen möglichen Zufluss natürlich auch erst in 3 Monaten berücksichtigen oder kann ich den auch berücksichtigen bei meiner Vorschau. Das heißt, es ist also quasi eine Konstruktion, die lebt und gepflegt sein will und muss, weil nur die erlaubt mir auch, mich hinterher gegebenenfalls als Geschäftsführer, wenn es um die Frage geht, habe ich falsche Entscheidungen getroffen, habe ich zu spät einen Insolvenzantrag gestellt, die mich vielleicht davor bewahren oder mir helfen, meine persönliche Haftung einzugrenzen.
Mhm. Ja? Tipp an der Stelle, über eine Buchhaltungssoftware entweder das auslesen zu können, entweder oder manuell zu machen, halt über Excel-Tabelle. Oder meistens hat der Steuerberater das auch, wenn die Buchungsvorgänge und die Buchhaltung sauber ist.
Ne? Ja, was heißt sauber? Sie muss vor allem aktuell sein. Genau, und ich meine, der Buchhalter ist ja nur so gut wie die Unterlagen, die er hat. Und im Zweifel kriegt er die ja auch immer erst nach dem abgeschlossenen Monat. Bis sie dann bearbeitet ist, etc. Ne? Also klar, das kommt halt immer drauf an. Also je enger, je schwieriger die Situation ist, desto mehr Aufwand muss ich auch betreiben. Ich kann mich also nicht zurücklehnen und sagen, naja, ich habe es halt im Steuerberater, es hat halt alles länger gedauert. Dann muss ich mich gegebenenfalls selber hinsetzen oder muss mir vom Steuerberater sagen, was sind üblicherweise meine Personalkosten, die nächsten, und bastel mir da, das können die Steuerberater auch. Ja. Und dann muss ich halt auch aus Gründen, ne, als ordentlicher Kaufmann, muss ich halt vielleicht auch Unwägbarkeiten einpreisen, indem ich sage, okay, ich habe zwar so und so viele offene Forderungen, aber ich rechne damit, dass die vielleicht auch nur zu 80% kommen. Oder ich muss damit rechnen, dass die, vielleicht weiß ich auch schon, dass die gar nicht kommen oder ein Teil gar nicht kommen. Das weiß ja der Steuerberater. Das heißt ja, Vorschau heißt ja in die Zukunft schauen. Ja. Na, das heißt, ich habe natürlich Positionen, die wiederkehrend sind, die ich einpflegen muss. Aber letztendlich muss ich ja nach vorne schauen.
Oder Ratenzahlungen, die vereinbart wurden. Ne?
Genau,
oder
das verschiebt ja dann die Fälligkeit und diese Dinge. Und das ist ja, der Steuerberater kann helfen, ist sicherlich auch ein guter und richtiger und wichtiger Ansprechpartner, weil der das Gerüst liefern kann.
An der Stelle aber, hol Schuld und ich bring Schuld. Ne? Das heißt, als
immer.
Unternehmer ist es deine Verantwortung, dich darum zu kümmern. Sagt es gerade auch als guter Kaufmann. Ich denke an viele Handwerksbetriebe. GmbH ist GmbH. Als Geschäftsführer gehören kaufmännische Fähigkeiten dazu, sich mit Zahlen auszukennen.
Ja? Also der Gesetzgeber erwartet, dass ich als GmbH-Geschäftsführer meine Rechte und Pflichten kenne.
Ja, Punkt. Genau. Und dann ist es eine Hohlschuld beim Steuerberater zu sagen, gib mir mal bitte eine Auswertung über rückwärts oder eine Prognosevorschau über x vorwärts, Wochen, Monate, tageweise. Und du musst dich ein bisschen auskennen mit den Kennzahlen, was will ich denn haben vom Steuerberater? Ne? So ganz allgemein und pauschal.
Genau, aber die sollte ich schon kennen. Ja. Also ich sollte ja schon wissen, was habe ich für Personalkosten, was habe ich für Sozialabgaben zu leisten, was habe ich für Steuervorauszahlungen zu leisten. Das sind ja alles Punkte, die eigentlich relativ bekannt sind. Mhm. Was habe ich für Dauerschuldverhältnisse, Mieten, Leasingraten und, und. Also die Kosten zu erfassen ist eigentlich, was habe ich sonst für, auch wenn sie variabel sind, da kann ich halt eine Variable oder einen Schätzwert eintragen. Viel schwieriger ist natürlich dann abzuschätzen, okay, was kommt rein, abzuleiten, wie lange braucht meine Forderung, Abrechnungsstellung im Regelfall, bis sie kommt. Das ist sicherlich auch branchenabhängig, wenn viel im öffentlichen Dienst gearbeitet wird als Kunde, da warten sie monatelang auf Geld. Aber das weiß man vorher und dann muss ich das halt auch entsprechend bei meiner Planung berücksichtigen.
Wie lange wäre es bei einem Mahnbescheid? Angenommen, man hat eine Ratenzahlung offen, das heißt, es ist ein Vertrag vereinbart, ein Teil wurde bezahlt und jetzt kommt Liquiditätsengpass beim Kunden und der zahlt den Rest nicht mehr. Und ich stelle einen Mahnbescheid, das kann man ja machen beim Mahngericht oder halt über Anwälte. Wie lange ist da der übliche wochenweise Verlauf? Mit was muss ich da rechnen?
Sie meinen, bis die Forderung tituliert ist? Genau. Das ist sehr abhängig auch von dem weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens. Ein gerichtliches Mahnverfahren ist relativ schnell durch, sofern der Gegner nicht Widerspruch einlegt. Wenn er Widerspruch einlegt, dann läuft das aus dem gerichtlichen Mahnverfahren heraus in ein streitiges Verfahren ans Gericht. Und dann ist damit schon eine Verzögerung im Regelfall mit inbegriffen. Und vor allen Dingen ist es ja auch immer die Frage, wie beurteile ich eine Forderung, die ich erst gerichtlich durchsetzen muss? Die nützt mir in den nächsten Wochen, drei Monaten wahrscheinlich nichts für meine Liquiditätsvorschau. Da muss ich einen Erinnerungswert von 1 Euro vielleicht eintragen. Ja, aber ich kann nicht sagen, naja, ich mache jetzt einen Mahnbescheid und dann zahlt er auch, selbst wenn er tituliert ist. Wahrscheinlich muss ich eher damit rechnen, dass er nicht zahlt oder erst viel, viel später, weil irgendeinen Grund wird es ergeben, warum der eine unbestrittene Forderung nicht zahlt.
Gut, manchmal ist es eine Ungleich- oder eine Fehleinschätzung des Gläubigers, okay, welche Rechnung will ich zuerst bezahlen und dann geht's, wenn man, also es ist ein Druckmittel an der Stelle, eine Priorität drauf zu setzen, und angenommen, der Mahnbescheid geht normal durch, dann kann ich mit 1-2 Monaten rechnen.
Aber dann habe ich auch nur einen Titel und dann muss ich einen Gerichtsvollzieher beauftragen,
der das vollstreckt,
der dann im Zweifel die Vollstreckung einleitet. Und das dauert nochmal. Also ich sage, eine Forderung, die ich erst titulieren muss, die kann ich sicherlich nur schwer oder nur zu einem sehr, sehr geringen Teil berücksichtigen, wenn überhaupt. Aber das ist halt sehr branchenabhängig, sehr,
Das heißt, die ausstehenden Forderungen oder die Forderungen, die ich habe als Unternehmer, müsste ich dann, gerade wenn es um Liquiditätsengpässe geht, eher gedanklich mehr als 3 Monate in die Zukunft verschieben. Und auf der Basis kann ich dann jetzt keine Kalkulation oder sollte es nicht in der Liquiditätsplanung so mit
berücksichtigen. Das ist immer schwierig, weil hinterher ist man ja immer schlauer, wie man was hätte berücksichtigen können oder müssen. Letztendlich muss man einfach vorsichtig sein, und vorsichtig beurteilen. Und es wäre sicherlich im Extremfall falsch zu sagen, naja, der Kunde hat nicht bezahlt, da habe ich halt das gerichtlich geltend gemacht, aber in 4 Wochen kommt das Geld. Das ist sicherlich eine falsche Schlussfolgerung daraus zu ziehen, sondern ich kann sagen, ich habe hier auf dem Papier eine Forderung von 1.000 Euro, eigentlich weiß ich nicht, wann sie kommt, vielleicht kommt sie in einem halben Jahr, vielleicht kommt sie auch gar nicht. Und damit nützt mir diese Forderung bei meiner Beurteilung oder bei der Beurteilung meiner Liquidität eben nur vielleicht den besagten 1 Euro als Erinnerungswert.
Gut, das heißt, Liquiditätsplanung ist ein Indikator und die 10%-Regelung letztendlich, im Verhältnis der ausstehenden Zahlung.
Dass man sich dessen überhaupt erstmal bewusst ist, weil das zeigt die Erfahrung, dass leider viele Geschäftsführer eben keine, die machen das im Kopf, so wie sie so schön oft sagen. Die haben ja im Kopf, was Kosten und Ding, aber das ist auch so ein bisschen mit Scheuklappen und nicht das sehen wollen, was man dann wahrscheinlich wirklich sehen wird, ist so meine Erfahrung bei den Unternehmen, die dann auch letztendlich in der Insolvenz gelandet sind. Ich kenne natürlich nicht so viele Firmen, die dann noch den Weg wieder, den Turnaround sozusagen geschafft haben. Aber das ist schon sehr häufig anzutreffen. Also das jedenfalls waren das sehr häufig Firmen, die in die Insolvenz gelandet sind, die vorher eben keine oder eine völlig unzureichende Liquiditätsvorschau gemacht haben. Aus welchen Gründen auch immer. Weil sie es nicht konnten, weil sie nicht in der Lage waren, weil sie schlecht beraten, gar nicht beraten waren. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Ja.
Okay, dann können wir da mal kurz reingehen. Was sind so typische Fälle? Man merkt so, okay, das Wasser steigt bis zum Hals und Liquidität, okay, es wird eng. Und was sollte man auf gar keinen Fall tun? Also die Unternehmer, die Sie jetzt wirklich durch die Insolvenz begleitet haben, das sind ja einige jetzt in den letzten 20 Jahren, was haben die falsch gemacht?
Ja gut, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das gab Unternehmer oder Geschäftsführer, die aufgrund persönlicher Umstände gescheitert sind.
Okay. Ja, also Scheidung oder solche
Sachen. Genau, ganz banale Dinge. Echt? Also der Handwerksbetrieb, der Klassiker früher, den es häufiger früher gab, heute nicht mehr. Die Frau hat das Büro und die Buchhaltung gemacht und der Mann ist draußen auf der Baustelle mit Mitarbeitern rumgeturnt. Wenn da die Ehe scheitert, dann hat der Handwerker oder der Geschäftsführer als Handwerker im Regelfall ein Problem, seinen Betrieb noch ordentlich zu organisieren. Mhm. Also das sind oft Gründe und ich meine, wir reden ja nicht immer nur jetzt auch von Unternehmensinsolvenzen im Sinne von juristischen Personen, sondern auch Einzelunternehmer, die gescheitert sind. Ja? Und also da gibt es sicherlich private Gründe, Erkrankungen auch genauso. Mhm. Ne? Also die Idee, die Motivation, der Geschäftsführer, der technisch Versierte, wie auch immer, der Motor der Firma ist krank oder verstorben oder wie auch immer. Ne? Das sind alles Gründe. Es gibt natürlich aber auch Gründe, die, wo man letztendlich den Markt falsch eingeschätzt hat. Also das Produkt, man ist nicht mit der Zeit gegangen, man hat das Produkt nicht angepasst. Ja? Mhm. Das einfach gerade bei vielen, ich sag mal, klassischen Handwerksbetrieben einfach die Nachfrage sich verlagert hat, weil die Produktionen ins Ausland, Osteuropa, Asien, wie auch immer verlagert wurden und eben heute ein metallverarbeitender Betrieb, der jetzt kein, wie soll ich sagen, kein super Know-how hat, spezielles Know-how hat, kann mit den Preisen dann nicht mithalten von Firmen, die im Ausland produzieren lassen, etc. Also da hat man wahrscheinlich den richtigen Zeitpunkt verpasst, entweder sein Geschäftsmodell zu ändern oder frühzeitig zu liquidieren. Ja? Also das ist ganz häufig so, dass man irgendwie an einem Geschäftsmodell festgehalten hat. Man hat gemerkt, oh, der Umsatz geht runter und runter und runter und hat dann halt einen Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter entlassen, hat sich eine kleinere Werkstatt gesucht oder ähnliches. Aber eigentlich sich die Frage, warum mache ich weniger Umsatz? Ist meine Leistung noch gefragt? Muss ich mein Portfolio ändern? Das können halt auch nicht alle, ja, also von ihren Fertigkeiten jetzt beim Beispiel Handwerksbetrieb, ja, sondern, also gehe ich in Innovationen mit, kann ich das? Habe ich die Möglichkeit, auch die Investitionen, die ich vielleicht dafür in Personal, in Maschinen, in Fortbildung vielleicht auch nötig sind, kann ich das leisten? Ja?
Das ist echt spannend, weil das ist so, ich erlebe oft Kunden von mir, die so an dem die haben genau die Situation, sagen, ja, ich müsste eigentlich etwas tun und ich weiß, ne, das Thema Innovation und Veränderung am Markt nehme ich wahr, aber ich weiß nicht, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Also wir hören jetzt gerade, wenn der Zeitpunkt verpasst wurde, die Zeit läuft einfach weiter und damit durch das Nicht-Treffen einer Entscheidung entscheidet man sich auch unbewusst vielleicht für eine Insolvenz oder für ein Nicht-Fortbestehen des Betriebes, weil man halt eben die Impulse nicht hat, weil man keine Weiterbildung betreibt, keine Innovation zulässt, um sein Geschäftsmodell entsprechend anzupassen.
Sicher, also diese Dinge gibt's, aber es hat sich halt auch in vielen Fällen das Marktumfeld einfach auch geändert. Ja? Und nicht jeder kleiner Bäcker schafft es jetzt, ein Filialbetrieb mit 50 Filialen zu werden. Ja? Das heißt, der kleine Bäcker muss entscheiden, finde ich irgendwo eine Nische, habe ich Kundschaft, die eben nicht fürs Industriebrot nur 2 Euro oder wo auch immer zahlen möchte, sondern bei mir halt 4,50 Euro oder 5, habe ich diese Klientel? Ist das mein Geschäftsmodell? Oder bin ich irgendwann mal alleine in der Backstube und meine Frau macht noch Teilzeit den Laden und das Angebot wird immer schmaler und dann ist dann die Spirale auch irgendwann da, ja, also die Spirale nach unten, ja, also das heißt, es hat sich einfach in vielen Fällen das Marktumfeld einfach gravierend verändert.
Und das nimmt zu jetzt in der aktuellen Phase.
Ja, also oder sehen Sie, wenn man sieht auch das Thema Autohäuser, ja. Ich meine, vor 20 Jahren war es noch nicht vorstellbar, wie viele Menschen übers Internet ihre Autos kaufen, ja. Und das große Autohaussterben, was schon eingesetzt hat, was auch sicherlich noch weiter kommen wird. Wo einfach das Marktumfeld sich verändert hat, wo die Leute sagen, der Kunde sagt, mir sind lieber 2% Preisnachlass mehr wichtiger als die Möglichkeit, irgendwo noch Probefahrt und beraten zu werden. Das brauche ich alles gar nicht. Mhm. Dann werden sich zwangsläufig Geschäftsmodelle einfach ändern müssen.
Das Autohaussterben, merken Sie das jetzt schon, diesen Wandel?
Ja, der setzt ein. Das sind dann oft also feststellbar Betriebe, die dann von den großen Herstellern dann nicht mehr oder auch die Vorgaben nicht mehr erfüllen können oder wollen. Das heißt, sie werden dann von einem Verkaufsbetrieb degradiert nur noch zu einem Werkstattbetrieb. Wobei es aber durchaus da auch Unternehmen gibt, die sagen, eigentlich geht es uns besser als Werkstattbetrieb, ich muss keinen riesen Showroom vorhalten, ich muss nicht immer so und so viele Autos vorhalten, die angeguckt werden können müssen und. Also das merkt man schon. Und ich meine, wenn man sich rumguckt, die Autohäuser, die Verbünde werden immer größer, die Hersteller, deren eigene Niederlassungen werden immer größer. Das heißt, diese kleinen Autohäuser oder dass jede Marke ihr Autohaus in jeder Stadt hat, das gibt es ja schon länger nicht mehr.
Mhm. Okay. Gut, jetzt gehen wir mal darauf ein, wenn ich habe meine Liquiditätsvorschau, ich habe die Indikatoren, die 10%-Regel. Und im schlimmsten Fall merke ich so, eigentlich müsste ich jetzt was tun und eine Insolvenz beantragen. Wo gehe ich da überhaupt hin?
Zu dem für meine Firma oder für mich zuständigen Insolvenzgericht. Ja, das heißt, die sind angesiedelt bei den Amtsgerichten. Nicht jedes Amtsgericht hat ein Insolvenzgericht. Das ist, Bundesländer haben das unterschiedlich geregelt. Das heißt, das ist eine Fachzuständigkeit. Da muss man sich letztendlich informieren, welches Gericht zuständig ist. Man sollte sich dann natürlich informieren, welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, um einen wirksamen Antrag einzureichen. Und da wird es dann unter Umständen auch eben dann schon wieder ein bisschen schwierig. Ja, das heißt, für die Verbraucherinsolvenzverfahren gibt es einen Formularzwang sozusagen. Bei den Regelinsolvenzverfahren, also Selbstständige, ehemals Selbstständige oder juristische Personen, muss man natürlich glaubhaft machen, dass man dass ein Insolvenzgrund vorliegt, muss auch offenlegen die Vermögensverhältnisse und die Verbindlichkeiten und dann stellt man den Insolvenzantrag. Entweder eben, wenn man meint, man kann es selbst oder eben halt über einen Berater.
Mhm. Insolvenzberater oder Insolvenzanwalt?
Also was heißt Insolvenzberater? Ich würde immer schon, weil es sehr, sehr juristisch werden kann, würde ich immer natürlich empfehlen, einen Rechtsanwalt, der auch sich mit der Materie auskennt, zu beauftragen. Insolvenzberater ist ja kein geschützter Begriff. Ja? Also Schuldnerberater, das kann der Sozialpädagoge sein, der mit Fortbildungen sicherlich einen guten Job macht bei Verbraucherberatungen oder Schuldenberatung, Schuldnerberatung, aber der wird natürlich auch sich nicht mandatieren lassen, jetzt mal eben einen Antrag zu stellen für eine GmbH. Mhm. Aber es ist eben kein geschützter Begriff. Und genauso kann natürlich auch irgendjemand sagen, hey, ich unterstütze dich. Aber das wird auch teilweise mehr recht als schlecht gemacht. Aber ich würde natürlich immer, weil die Antragstellung oder die richtige Antragstellung ist das eine, was ja noch viel wichtiger ist, sich auch darüber im Klaren zu sein, was passiert da jetzt eigentlich, was für Risiken, was für Chancen habe ich auch. Und das kann im Prinzip eigentlich nur jemand leisten, der sich eben mit Insolvenzrecht auskennt.
Kann man denn, wenn jetzt bei den Zuhörern hier jemand dabei ist, der sagt, hey, der Herr Wien, der klingt ganz kompetent, ich rufe da mal an in der Kanzlei in Ludwigshafen. Ist das überregional grundsätzlich möglich? Also auch wenn das Amtsgericht jetzt in Hamburg, Dresden oder in
Das ist grundsätzlich mal kein Problem. Mhm. Es kommt immer so ein bisschen auf das Bedürfnis an des Kunden. Will er jetzt persönlich im persönlichen Gespräch an die Hand genommen werden und geleitet, geführt werden? Da gibt es einfach sehr große Abstufungen von dem, was gewünscht ist und wie das dann umgesetzt wird. Aber letztendlich kann ich von hier aus jeden Insolvenzantrag in der Bundesrepublik für einen Mandanten stellen. Das ist kein Problem. Ob das immer Sinn macht, ja, weil wenn dann das Insolvenzverfahren in Hamburg stattfindet und gerade es ein Verfahren ist mit einem noch lebendigen Betrieb, das heißt, da passiert noch was in dem Unternehmen und da geht es vielleicht auch darum, auch den jetzigen Geschäftsführer noch zu begleiten bei den Sanierungsversuchen mit dem Insolvenzverwalter, dann ist es natürlich ein Unterschied, ob man das hier regional, ist es sicherlich einfacher zu handeln, als dann nach Hamburg oder Berlin, deswegen gerade im Moment auch aufgrund der aktuellen Situation. Genau.
Ja, okay, und dann kommt es wahrscheinlich auch aufs Anlagevermögen und solche Sachen an. Ist da was zu bewerten? Muss man Rundgang machen im Betrieb und so weiter?
Genau, aber das sind eigentlich alles Dinge, die vorher schon zu klären sind. Und was Sie sagen, bundesweit bei den Verbrauchern ist es gar kein Problem. Ne? Das wird ja auch praktiziert. Das kann man auch bundesweit machen. Also das ist im Regelfall kein Problem.
Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wir verlinken natürlich den Christoph Wienen mit seiner Kanzlei hier direkt in den Shownotes mit Telefonnummer, falls du da spezielle Rückfragen noch hast oder persönliche Rückfragen zu deiner unternehmerischen Situation, könnt ihr euch natürlich gern direkt an ihn wenden. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, denn im Teil 3 geht es weiter um Chancen in der Krise, wie du Sanierungskonzepte umsetzen kannst, welche Chancen du daraus ableiten kannst, und sage liebe Grüße, deine Katja.